Im nächsten Kapitel möchte ich einige grundlegende mathematische Größen einführen, die also wichtig sind in der Thermodynamik. Der ganze Startpunkt für diese Herleitung ist die Tatsache, dass es die erste Formel oben auf der Seite 23, nämlich dass die Entropie abhängt von der Energie, dem Volumen und der Teilchenanzahl. Dass das so ist, habe ich ja in der vorherigen Vorlesung plausibel gemacht anhand von etlichen Beispielen. Um jetzt zu thermodynamischen Größen zu kommen, betrachten wir Ableitungen. Wir bilden jetzt also das Differential, das ist dann in der Gleichung 4, das Differential dS. Und dann folgt es natürlich, wenn S von drei Größen abhängt, Energie, Volumen und Teilchenanzahl, dass dann dieses Differential gegeben ist durch die partielle Ableitung von S nach E mal dE, die partielle Ableitung von S mal V, dV und die partielle Ableitung eben von S nach N, dN. Ja, jetzt wird sich herausstellen, dass diese partiellen Ableitungen auch eine physikalische Bedeutung haben. Ich habe den jetzt in der nächsten Gleichung, Gleichung 5, einfach mal irgendwelche Namen gegeben. Ich habe gesagt, die partielle Ableitung nach der Energie ist 1 über T. Sie können sich natürlich denken, groß T bezeichnet normalerweise die Temperatur. Und es wird sich in der Tat herausstellen, dass eben diese Ableitung die Bedeutung hat einer inversen Temperatur. Aber im Moment soll das einfach mal einen Namen darstellen. Und wir werden dann eben zeigen, dass diese Größe tatsächlich vermutlich die inverse Temperatur darstellt. Genau dasselbe für die Ableitung, partielle Ableitung der Entropie nach dem Volumen. Diese Größe nennen wir mal P über T. Und es wird sich natürlich dann herausstellen, dass das eben der Druck geteilt durch die Temperatur ist. Und im letzten Fall der Ableitung von S nach N, das nennen wir minus μ über T. Und ja, μ bezeichnet typischerweise das chemische Potential. Und ja, es wird sich natürlich auch herausstellen, dass das in der Tat dann diese Bedeutung hat. Ja, also fangen wir an jetzt zu motivieren, dass tatsächlich diese Bedeutung der partiellen Ableitung, die ich da hingeschrieben habe, dass die richtig sind. Fangen wir mal an auf Seite 24 eben mit der partiellen Ableitung der Entropie nach der Energie. Wir betrachten jetzt hier wieder zwei Systeme, ein System A und ein System B. Und nehmen jetzt an, dass das Volumen und die Teilchenanzahl fix sind, also nicht variieren können, und dass die beiden Systeme im thermischen Kontakt sind. Das heißt, sie können Energie austauschen. Was für eine Form von Energie das ist, das werden wir eigentlich dann erst ein bisschen später noch richtig verstehen. Das ist eben die sogenannte Wärme, die da ausgetauscht wird. Ja, also wenn die Gesamtenergie des Systems konstant ist, wenn das E tot ist, nicht wahr, dann ist das die Summe der Energien des Systems A und des Systems B, immer natürlich unter der Annahme, die beiden Systeme A und B haben keine Wechselwirkung. Und dann können wir das Differential bilden und das Differential von EA plus DEB, das muss natürlich dann 0 sein. Ja, jetzt, wir wissen ja von unserer Erfahrung her, dass wenn wir zwei Systeme in thermischen Kontakt bringen, dass dann die Energie austauschen und dass schlussendlich die Temperatur der beiden Systeme gleich ist. Nicht wahr? Wenn Sie sich vorstellen, dass man irgendwie einen Würfel, beispielsweise aus Metall, der sehr kalt ist, in Kontakt bringt, also hinstellt an einen Würfel aus Metall, der sehr warm ist, nicht wahr? Dann Metall hat sogar eine hohe Wärmeleitfähigkeit, dann wird schnell da sich eine Gleichgewichtstemperatur einstellen. Also der warme Körper gibt eben Wärme an den kälteren ab. Ja, jetzt haben wir schon gelernt, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, nicht wahr? Der besagt, dass die Entropie immer maximal ist, was natürlich dann bedeutet, dass das Differential, das dS, dass das 0 sein muss. Ja, jetzt Entropie haben wir so definiert, dass sie additiv ist, eine extensive Größe. Und damit ist das Differential von S tot, nicht wahr? Die Summe von dSA plus dSB. Und wenn jetzt, nicht wahr, wir wissen, S hängt ab von E, V und N, aber wir erlauben ja bloß hier zu variieren. Und damit habe ich dann bloß noch jeweils eine partielle Ableitung vom System A und eine partielle Ableitung vom System B. Das heißt, ich habe also meine partielle Ableitung SA nach Delta EA mal DEA und dasselbe für das System B. Und die Summe von diesen beiden muss eben 0 sein. Ja, jetzt wissen wir zusätzlich noch, da die Gesamtenergie erhalten bleibt, nicht wahr, ist das dEB minus dEA. Und wenn ich das dann in diese Gleichung einsetze, nicht wahr, dann erhalte ich den Zusammenhang, dass eben die partielle Ableitung von SA nach EA gleich der partiellen Ableitung von SB nach EB ist. Ja, also die beiden Größen sind gleich. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass diese beiden partiellen Ableitungen direkt die Temperatur darstellen. Aber ja, es stellt sich heraus, eben, es ist die inverse Temperatur. Und damit habe ich 1 über TA gleich 1 über TB. Ja, auf der nächsten Seite, Seite 25, machen wir eigentlich was ganz, ganz Ähnliches dann, um zu motivieren, dass die Ableitung der Entropie nach dem Volumen, dass das eben der Druck geteilt durch die Temperatur physikalisch darstellt. Wir betrachten wieder ganz ähnlich zwei Systeme A und B, aber jetzt erlauben wir sowohl die Energie als auch das Volumen zu variieren, allerdings immer so, dass die Gesamtenergie konstant ist und das Gesamtvolumen. Also wenn sich beispielsweise ein System ausdehnt, bedeutet das natürlich, dass das andere dann komprimiert wird. Ja, wir haben dann also wie gesagt diese zwei sozusagen Erhaltungsgrößen, die E-Tot, die Gesamtenergie, und das V-Tot, das Gesamtvolumen. Und daraus folgt natürlich wieder ein Zusammenhang für die Differentiale, nicht wahr? Nämlich, dass das Differential dVA gleich ist minus dVB und dEA ist gleich minus dEB. Ja, wir wissen natürlich dann auch aus unserer Erfahrung, nicht wahr, wenn wir zwei Systeme in Kontakt bringen, die verschiedene Drücke haben, dann wird sich das System mit dem höheren Druck ausdehnen, das andere System komprimieren und im Gleichgewicht sind dann schließlich die beiden Drücke konstant. Genau dasselbe erhält man jetzt eben, wenn man wiederum die totale Entropie maximiert. Die totale Entropie natürlich wie immer, nicht wahr, ist die Summe der Teilentropien. Wir wollen wiederum das Differential 0 setzen, weil dann, nicht wahr, haben wir einen Extremalpunkt. Also in dem Fall suchen wir nach einem Maximum. Und ja, dann können wir also schreiben dS tot gleich dSA plus dSB. Und jetzt wieder für diese beiden Differentiale setzen wir eben ein die ganzen partiellen Ableitungen. Also wir leiten ab S nach E und nach V. Und erhalten dann diese vier Terme, die Sie auf dieser Seite 25 sehen. Und ja, jetzt wissen wir schon von der vorherigen Seite, dass die partielle Ableitung von S nach E ist die inverse Temperatur. Also wir haben dann hier zunächst mal eine inverse Temperatur A, dann eine inverse Temperatur B. Und ja, wir wissen ja, das System ist im thermischen Gleichgewicht, also diese beiden Temperaturen sind gleich und damit sind auch die inversen Temperaturen gleich und damit fallen diese beiden Beiträge weg. Was dann also noch übrig bleibt, ist die partielle Ableitung vom System A nach dem Volumen A und dieselbe Ableitung bezüglich des Systems B. Und weil jetzt wiederum, nicht wahr, das Delta VB gleich minus Delta VA ist, bedeutet es, dass diese beiden partiellen Ableitungen müssen gleich sein. Also Delta SA, Delta VA muss gleich sein, Delta SB, Delta VB. Ja, gut, und jetzt, nicht wahr, wir wissen, die Drücke sollten gleich sein. Also in der Tat, wenn diese Ableitung hier die Bedeutung hat vom Druck geteilt durch die Temperatur, dann würde das in der Tat bedeuten, dass die beiden Drücke identisch sind. Also was ja unserer, nicht wahr, Intuition entspricht. Ja, auf der nächsten Seite 26 mache ich jetzt im Prinzip nochmal genau dasselbe Spielchen. Jetzt aber will ich zeigen, dass die partielle Ableitung von S nach N, dass die was zu tun hat mit dem chemischen Potential, wiederum geteilt durch die Temperatur. Und wir betrachten also jetzt auch wieder zwei Systeme A und B, die jetzt aber ein festes Volumen haben und eine vorgegebene Energie. Und jetzt erlauben wir aber den Austausch von Teilchen zwischen diesen beiden Untersystemen. Dabei gilt auch wieder, dass wenn die Gesamtanzahl der Teilchen natürlich gleich bleibt, nicht wahr, wenn bloß ein Austausch stattfindet, das heißt, das NA plus NB ist die totale Anzahl der Teilchen und es ist eben eine Konstante. Ja, daraus folgt dann für das Differential, dass das dNa plus dNb gleich 0 sein muss. Ja, jetzt wissen wir vielleicht mehr oder minder von irgendwie unserer Erfahrung, zumindest vielleicht, wenn man irgendwelche Chemiepraktika gemacht hat, dass wenn man ein chemisches Gleichgewicht hat, dass dann die beiden sogenannten chemischen Potentiale gleich sein müssen. Also dass das μA gleich dem μB ist. Ja, und genau diesen Zusammenhang erhält man jetzt eben wiederum, wenn man die Entropie maximiert. Also wieder das Differential der Gesamtentropie ist die Summe der Differenziale der beiden Teilentropien vom System A und System B. Und dann tue ich da diese Differenziale ersetzen durch die partiellen Ableitungen und nütze dann wieder eben aus, dass Delta Na gleich minus Delta Nb ist und erhalte dann eben das Resultat, dass die partielle Ableitung Sa nach Na gleich ist der partiellen Ableitung Sb nach Nb. Ja, und in der Tat, also wenn diese beiden Ableitungen die Bedeutung haben von einem chemischen Potential geteilt durch eine Temperatur, dann erhalte ich μA durch TA gleich μB durch TB. Ja, da haben wir wieder annehmen, nicht wahr? Auch die beiden Systeme sind im thermischen Gleichgewicht, sind die beiden Temperaturen gleich und damit müssen auch die beiden chemischen Potenziale gleich sein. Wir erhalten also μA gleich μB. Ja, also, was bedeutet es jetzt, nachdem ich also jetzt versucht habe zu motivieren, dass diese partiellen Ableitungen tatsächlich bestimmte Bedeutung haben? Dann können wir jetzt natürlich nochmal jetzt unser Differential hinschreiben für ds. Das ist dann die erste Formel auf der Seite 27, nicht wahr? Und wir erhalten dann, also ds ist 1 über t mal de plus p über t mal dv minus μ über t mal dn. Ja, meistens tut man das jetzt ein bisschen umformen. Man tut noch mit der Temperatur t multiplizieren und dann hält dann eine ganz grundlegende Formel, nämlich dass de t mal ds ist, minus p mal dv plus μ mal dn. Ja, die Frage ist jetzt, was ist die Interpretation von diesen einzelnen Termen? Auf allem der erste Term, der Term t mal ds, ist interessant. Ja, es stellt sich raus, dieser Term ist eben die sogenannte Wärme, nicht wahr? Diese Wärme ist auch eine Form der Energie. Und wenn wir Energieerhaltung haben wollen, dann müssen wir eben diese Wärme berücksichtigen. Diese Größe, diese Wärme wird auch oft abgekürzt als Delta Q. Hier habe ich jetzt für das Delta ein anderes Symbol verwendet und wir werden das später noch diskutieren. Das hat einen Grund, weil dieses Delta Q ist kein vollständiges Differential. Ja, wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser Formel 7, dann haben wir diesen zweiten Term P mal dV. Dieser Term bezeichnet eine Art mechanische Arbeit. Wenn Sie sich vorstellen, dass irgendwie Ihr Gas in einem Zylinder ist und da einen gewissen Druck auf den Zylinder ausübt, nicht wahr, dann würde dieser Druck das Volumen erhöhen. Diese Ausdehnung, nicht wahr, die könnte übertragen werden, zum Beispiel in einem Motor irgendwie und damit in zum Beispiel Bewegungsenergie umgewandelt werden. Das ist also die sogenannte mechanische Arbeit, die da geleistet wird. Ja, der letzte Term ist dann die chemische Arbeit, die vielleicht am schwierigsten zu verstehen ist, aber die wir dann auch noch ausführlich diskutieren werden. Ja, dieser Zusammenhang zwischen diesem Delta Q und dem Delta S wird auch oft bezeichnet als die sogenannte thermodynamische Definition von der Entropie. Das ist also diese letzte Formel auf der Seite 27. Ja, wir werden sehen, dass wenn man mit den modernen Mitteln der Thermodynamik die Entropie berechnet, ist das eigentlich eine relativ verständliche Größe. Es war aber so, dass am Anfang, wo die Thermodynamik sozusagen erfunden wurde, war dieser mikroskopische Ansatz über die statistische Physik noch nicht bekannt. Und deshalb hat man nur eigentlich dieses Delta Q gekannt. Trotzdem, wenn man das Delta Q kennt, werden wir auch sehen, kann man trotzdem auch schon sehr viele verschiedene Dinge berechnen. Im Folgenden möchte ich zeigen, wie man neue thermodynamischen Funktionen definieren kann. Die einzigen beiden thermodynamischen Funktionen, die wir bisher kennengelernt haben, waren nicht wahr die Entropie als Funktion der Energie, des Volumens und der Teilchenanzahl. Und wenn man diese Größe nach der Energie auflöst, nicht wahr, dann erhält man natürlich die Energie als Funktion der Entropie, des Volumens und der Teilchenanzahl. Bei der Herleitung von diesen neuen thermodynamischen Funktionen werden wir immer die Gleichung 7 auf Seite 27 verwenden. Diese Gleichung, wie ich schon gesagt habe, ist eine ganz zentrale Gleichung der Thermodynamik. Sie wird auch als erstes Gesetz der Thermodynamik bezeichnet. Und sie besagt, nicht wahr, dass eine Änderung in der Energie, der inneren Energie des Systems, sich aus drei Teilen besteht, nämlich einer Wärmeenergie, einer mechanischen Energie und einer chemischen Energie. Sogenannte fundamentale thermodynamischen Funktionen, jetzt bin ich auf Seite 28, haben immer die Eigenschaft, dass sie ein Variationsprinzip erfüllen. Das heißt, wenn ein System in der Natur durch solch eine thermodynamische Funktion beschrieben wird, dann wird es einen Zustand annehmen, der eben diese thermodynamische Funktion entweder minimisiert oder maximiert. Es gibt jetzt im Prinzip eine relativ große Anzahl von thermodynamischen Funktionen. Die Regel ist die folgende. Wir betrachten immer sogenannte konjugierte Paare von Variablen. Das ist immer eine Variable, die extensiv ist, die also linear mit der Größe des Systems zunimmt, und eine zweite Variable, die intensiv ist, die also unabhängig ist von der Größe des Systems. Das erste zwei Paar von diesen Variablen wäre die Entropie S und die Temperatur T. Ein zweites Paar wäre das Volumen V und der Druck P. Und schließlich als drittes noch die Teilchenanzahl N und das chemische Potential μ. Ich habe jetzt, wie gesagt, in meiner Energie, zum Beispiel nicht die von S, V und N abhängt, kann ich jetzt entweder S, V oder N oder auch jede Kombination von diesen Variablen ersetzen durch die konjugierte Variable. Das heißt, also ich habe eigentlich immer für die erste Variable zwei Möglichkeiten, für die zweite Variable zwei Möglichkeiten, für die dritte Variable zwei Möglichkeiten. Das heißt, es gibt insgesamt 8 solche thermodynamischen Funktionen. In der Praxis verwendet man typischerweise eine viel kleinere Anzahl, und diese Anzahl werde ich jetzt dann noch genauer diskutieren. Ja, die erste sehr weit verbreitete thermodynamische Funktion ist die sogenannte freie Energie. Ja, das Problem ist, die Energie, nicht wahr, wie wir gesehen haben, die thermodynamische Funktion Energie hängt von der Entropie ab. Und die Entropie ist nun eine Größe, die man experimentell sehr schwer kontrollieren kann. Man kann nicht sagen, ich will irgendein bestimmtes Experiment bei einer bestimmten Entropie machen. Das geht nicht. Und deshalb tut man diese Entropie eigentlich ersetzen, jetzt durch das konjugierte Paar, was die Temperatur ist. Und diese Temperatur hat jetzt natürlich die sehr schöne Eigenschaft, dass man sie sehr, sehr leicht messen und kontrollieren kann. Nicht wahr? Wenn ein Experiment gemacht wird, dann wird es halt typischerweise bei Raumtemperatur gemacht. Und diese Raumtemperatur wird sich zumindest in erster Näherung durch dieses Experiment typischerweise nicht ändern. Ja, jetzt um festzustellen, zunächst mal von welchen neuen Variablen, also tatsächlich diese Funktion abhängen, und dann vor allem auch die partiellen Ableitungen von diesen neuen thermodynamischen Funktionen, was die für eine Bedeutung haben, betrachten wir wieder das Differential. Das ist jetzt die Gleichung 8 auf Seite 29. Und im ersten Schritt tun wir einfach das Differential von E minus T mal S bilden, nicht wahr? Wenn wir das Differential bilden, bekommen wir natürlich dE. Und dann, wenn wir vom Produkt T mal S das Differential bilden, bekommen wir zwei Terme, ein Term T mal dS und ein Term S mal dT. Und jetzt im nächsten Schritt, wie ich schon gesagt habe, tun wir immer einsetzen für das dE, verwenden wir, nicht wahr, diesen ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir wissen, das dE besteht aus einem Wärmeanteil T mal dS, einem mechanischen Arbeitsanteil minus P mal dV und dem chemischen Anteil μ mal dN. Ja, wenn wir also das dE jetzt ersetzen durch die Gleichung, das war also die Gleichung 7 der vorhergehenden Seite, dann sehen wir, dass da ein Term wegfällt, nämlich der Term t mal ds. Und das bedeutet, das Differential von df ist gegeben, also das ist wieder die Gleichung 8, minus s mal dt minus p mal dv plus μ mal dn. Ja, das bedeutet zunächst mal, wie schon angekündigt, nicht wahr, diese neue thermodynamische Funktion hängt jetzt von den Variablen t, v und n ab. Ja, und zusätzlich wissen wir, nicht wahr, wenn wir vor del dt minus s haben, dann ist dieses minus s, muss natürlich die partielle Ableitung von f nach t sein, was dann eben bedeutet, nicht wahr, das Gleichung 9 dann, dass die partielle Ableitung von f nach t, dass das minus die Entropie ist, genauso, nicht wahr, die partielle Ableitung von f nach v ist minus der Druck und die partielle Ableitung von f nach n ist das chemische Potenzial. Ja, für was ist jetzt diese freie Energie nützlich? Ja, es stellt sich heraus, dass wenn man diese freie Energie minimisiert für ein System, das in einem sogenannten Heat Bad sich befindet, dann ist das äquivalent dazu, dass man die Entropie des gesamten Systems, das jetzt aus dem eigentlichen System besteht, das uns interessiert, plus dem Wärmebad, dass wir diese Entropie maximieren. Und wir wissen ja, nicht wahr, die Entropie wird in der Temperatur, in der Natur ja maximiert. Und das ist eben oft einfacher, wenn man statt diese Entropie zu maximieren, eben die freie Energie minimisieren kann, weil im Falle der freien Energie müssen wir nur das System betrachten und brauchen uns nicht um das Bad zu kümmern. Ja, nochmal, was ist so ein sogenanntes Heat Bath, ein Wärmebad, nicht wahr? Das ist ein Reservoir an Wärmeenergie, das die Eigenschaft hat, dass wenn man ihm einen relativ kleinen oder einen Betrag an Energie entzieht, dass sich seine Temperatur nicht ändert, nicht wahr? Das muss also irgendwie eigentlich ein sehr, sehr großes System sein, sodass, wenn man eben ein bisschen Wärme entzieht, sich die Temperatur nicht ändert. Ja, wie kann man diesen Zusammenhang, den ich Ihnen gerade gesagt habe, herleiten? Ja, wir beginnen, nicht wahr, das ist die letzte Gleichung auf Seite 29 mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir wissen, die totale Entropie nimmt immer zu und ist dann, und das Differential ist 0 im thermischen Gleichgewicht. Und wir verwenden jetzt wieder, nicht wahr, dass die Entropie additiv ist, also das Differential der totalen Entropie besteht aus dem Differential der Entropie des Systems plus dem Differential der Entropie des Wärmebades. Ja, wenn wir dann übergehen zur Seite 30, dann nützen wir in der ersten Gleichung aus, dass, nicht wahr, die Gesamtenergie bleibt erhalten. Wärme kann zwar vom Bad in das System fliegen, ist nur umgekehrt, aber die Gesamtenergie bleibt erhalten. Das heißt also dE System plus dE das vom Heatbad, Wärmebad ist 0. Ja, dann wissen wir, nicht wahr, dass das Wärmebad leistet ja keine mechanische Arbeit. Das heißt also in dem Fall die Änderung der Energie ist nichts anderes als die Wärmemenge. Und ja, nicht wahr, aus der vorherigen Gleichung wissen wir, dass das minus dE vom System ist. Ja, dann können wir das auflösen nach dem dS vom Wärmebad und dann einsetzen in die letzte Gleichung auf Seite 29. Und dann bekommen wir, dass das totale Differential von der Entropie ist gleich dE System minus Delta E System geteilt durch T. Und das muss, wie gesagt, immer größer gleich 0 sein. Ich kann dann noch mit T multiplizieren und die Dinge ein bisschen umstellen und erhalte dann, dass dE System minus T mal dS System ist kleiner gleich 0. Ja, wenn man sich jetzt diesen Ausdruck anschaut, dann sieht man, das ist genau das Differential dieser neuen Größe, die wir betrachtet haben, nicht wahr? Das ist das Differential der freien Energie. Weil wenn eben die Temperatur konstant ist, nicht wahr, dann ist df gleich dE minus T mal dS. Ja, und das bedeutet eben nichts anderes dann als dass, nicht wahr, das Differential von Delta F kleiner gleich 0 ist. Das heißt, die freie Energie von meinem System nimmt ab und ist dann eben das Differential, erreicht ihr Minimum, das Differential ist dann 0, wenn das System im thermischen Gleichgewicht ist. Ja, die nächste Größe, die wir betrachten, ist jetzt die Enthalpie. Auch hier gibt es wieder einen gewissen Grund, warum man die eigentlich gerne ersetzen möchte. Genauso wie vorher gibt es eine Größe hier, die experimentell schlecht zu kontrollieren ist. Und in diesem Fall ist es das Volumen. Ja, das Volumen ist schwer zu kontrollieren, zum Beispiel wenn man einen Festkörper hat und den erwärmt. So ein Festkörper übt dann unglaublich starken Druck aus. Also ist wahnsinnig schwierig, eigentlich da das Volumen konstant zu halten. Während natürlich der Druck ist wieder sehr, sehr leicht zu kontrollieren, nicht wahr? Wenn man ein Experiment macht im Labor, dann hat man halt immer den typischen Atmosphärendruck und der wird sich eben auch nicht ändern, dadurch, dass man ein Experiment macht. Den kann man also als konstant betrachten. Ja, diese Enthalpie stellt sich jetzt raus, müssen wir definieren als die Energie plus P mal V. Das ist also diese erste Gleichung auf Seite 31. Und ich mache jetzt wieder genau dasselbe. Ich bilde das Differential. Nicht wahr? Zuerst hat man natürlich die E und dann muss man die Kettenregel anwenden, um das Differential vom Produkt P mal V zu bilden. Und dann für die E verwende ich wieder den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Also ich weiß, das ist ein Wärmebeitrag, ein mechanischer Arbeitsbeitrag und eine chemische Energie. Und dann sehe ich wieder, dass da Dinge wegfallen. Es fällt weg der Term P mal dV und es bleibt dann übrig, also T mal dS plus V mal dP plus μ mal dN. Und damit in der Tat, was wir haben wollten, nicht wahr, sehen wir, dass diese neue thermodynamische Funktion, die hängt jetzt nur ab von den Variablen S, P und N. Ja, dann auch natürlich wieder können wir uns überlegen, was sind die physikalischen Bedeutungen der verschiedenen partiellen Ableitungen, nicht wahr? Wir wissen natürlich jetzt wieder hier auch, der Term zum Beispiel, der vor dem dS kommt, also die Temperatur, das muss die partielle Ableitung sein, eben von dieser neuen Funktion, von dieser Enthalpie bezüglich der Entropie. Und genauso dann für den zweiten und dritten Term, nicht wahr? dH nach dP ist das Volumen und dH nach dN ist das chemische Potenzial. Ja, Sie sehen jetzt übrigens immer, wenn ich diese Ableitung schreibe, und das ist so üblich in der Thermodynamik, schreibe ich nicht nur, nach welchen Variablen ich jetzt die partielle Ableitung nehme, sondern ich schreibe auch noch an der Klammer unten hin diejenigen Variablen, die konstant bleiben, die also nicht modifiziert werden. Ja, jetzt auch diese Enthalpie, nicht wahr, die erfüllt ein Variationsprinzip und es stellt sich heraus, dass wenn man die Energie von einem System minimisiert, das Volumen mit einem Druckreservoir austauschen kann, dass das dann äquivalent ist dazu, die Enthalpie des Subsystems zu minimisieren. Also auch hier, anstatt das Gesamtsystem zu betrachten, reicht es jetzt, das eigentliche Subsystem zu betrachten, für das man sich ja typischerweise interessiert. Ähnlich wie jetzt ein Wärmereservoir kann so eine Art Druckreservoir, also eben ändert seinen Druck nicht, selbst wenn sein Volumen leicht verändert wird. Das System kann jetzt hier in diesem Fall keine Wärme austauschen mit dem Reservoir. Das bedeutet, die Entropie ist fixt. Solche Prozesse nennt man dann auch adiabatisch. Ja, hier fangen wir jetzt an mit einem Variationsprinzip für die Energie. Die Energie will minimal sein und die Energie ist natürlich eine additive Größe, die besteht aus dem Anteil vom System und dem Anteil fürs Bad. Und dann, wie gesagt, haben wir die Bedingung, dass das Gesamtvolumen konstant ist. Das heißt, das Differential dV System plus dV Bad muss gleich 0 sein. Ja, wir wissen dann auch nicht, weil die innere Änderung die Änderung der inneren Energie des Bades muss gleich sein der mechanischen Arbeit, nicht wahr? Weil per Definition jetzt dieses Druckbad keine Wärme aufnimmt oder abgibt. Und das muss andererseits dann eben gleich sein zum P mal V vom System. Also die beiden unterscheiden sich nur ums Vorzeichen. Ja, wenn ich jetzt hier dann auflöse und dann in der ursprünglichen Gleichung des Delta E Bess ersetze, dann erhalte ich Delta E total gleich d, dE-System plus p dV-System. Und das muss kleiner gleich 0 sein. Ja, da kann ich sozusagen das Differential jetzt vorziehen und habe dann das Differential also von e plus p mal v, wobei jetzt eben wie gewünscht alle Größen sich nur auf das System beziehen und nicht wahr alle Größen, die auf das Bad bezogen haben, fallen jetzt weg. Ja, und damit sind wir also wieder bei unserer Definition der Enthalpie, die eben gegeben ist als e plus p mal v. Das bedeutet also nochmal, in jedem beliebigen physikalischen Prozess bei festem Druck hat diese Enthalpie die Eigenschaft, sich kleiner zu werden, und wenn man dann das Gleichgewicht erreicht ist, ist sie also minimal. Als letzte fundamentale thermodynamische Funktion möchte ich jetzt diese Gibbsche freie Energie definieren. Ja, es stellt sich heraus, in dieser Gibbschen freien Energie hat man dann sozusagen nur noch in Anführungszeichen angenehme Variablen, die also experimentell leicht zu messen und kontrollieren sind. Man hat nur noch die Temperatur, den Druck und dann die Teilchenanzahl. Ja, und auf Seite 33 sehen Sie oben, nicht wahr, diese Gibbsche freie Energie ist definiert als die Energie plus P mal V minus T mal S. Ja, wir machen jetzt genau dasselbe Spielchen, das wir bei den vorhergehenden thermodynamischen Funktionen schon gemacht haben. Wir bilden das Differential von Delta G, einfach dadurch, dass wir Produktregeln verwenden, und ersetzen dann das Delta E durch den ersten Hauptsatz der Thermodynamik und erhalten dann minus S dT plus V dP plus μ dN. Ja, also das bedeutet, nicht wahr, wenn wir dt, dp und dn haben, bedeutet es, dass die Funktion von t, p und n abhängt, eben wie gewünscht, wie ich schon gesagt habe. Und wir finden natürlich dann auch wiederum die Bedeutung der verschiedenen partiellen Ableitungen, also zum Beispiel die partielle Ableitung dieser Gibbschen freien Energie nach der Temperatur ist minus die Entropie, die Ableitung nach dem Druck ist das Volumen und die Ableitung nach der Teilchenanzahl ist das chemische Potenzial. Ja, jetzt wie alle fundamentalen thermodynamischen Funktionen erfüllt eben diese Gibbsche freie Energie auch ein Variationsprinzip. Und es stellt sich jetzt heraus, dass wenn man diese Gibbsche freie Energie für ein Subsystem minimisiert, das mit seiner Umgebung sowohl Volumen als auch Wärme austauschen kann, dann ist es wiederum äquivalent dazu, die Entropie zu maximieren für das gesamte System. Ja, und das gesamte System, dieses so ein Wärme- oder Druckbad, da haben wir typischerweise eigentlich keine Information, da ist es unangenehm, irgendwie damit zu rechnen, und deshalb ist es also immer vorteilhaft, eben wenn man diese Größen findet, die sich bloß auf das eigentliche System, das uns interessiert, beziehen. Ja, jetzt wieder Beweis, dass diese Gibbsche freie Energie auch so ein Variationsprinzip erfüllt. Er ist wieder ganz analog. Wir fangen also immer an mit der Gleichung, dass eben die totale Entropie zunimmt. Das heißt, das Differential ist größer gleich 0 und das Differential besteht immer aus den zwei Beiträgen, eben der Änderung der Entropie im System und der Änderung der Entropie in dem Bad. Ja, und dann habe ich natürlich noch meine zwei zusätzlichen Bedingungen, nicht wahr? Die Gesamtenergie ist erhalten, das bedeutet dE System plus dE Bar gleich 0 und das Gesamtvolumen ist konstant, das heißt also dV System plus dV Bar ist auch gleich 0. Ja, dann kann ich jetzt wieder mir nochmal genau den Energieaustausch hier anschauen. Also wenn das Bad seine Energie ändert, nicht wahr, dann diese Änderung besteht aus einem Wärmeanteil und einem eben mechanischen Arbeitsanteil. Das ist die erste Gleichung dann auf Seite 34. Und das muss gleich sein zu minus dE System minus PV mal System. Also wenn ich jetzt diese Gleichung verwende und die Ergebnisse wieder in die ursprüngliche allererste Gleichung einsetze, dann erhalte ich, dass die Änderung der totalen Entropie ist gegeben durch die Änderung der Entropie des Systems minus dE System geteilt durch T minus dV System mal P geteilt durch T. Ja, da wieder tue ich jetzt mal nehmen mit T und erhalte dann eben eigentlich mein Endresultat, das DI-System plus PDV-System minus TDS-System muss kleiner gleich 0 sein. Ja, und diese Größe hier, nicht wahr, das ist nichts anderes als das eben das Differential von dieser neuen thermodynamischen Funktion, die wir da eingeführt haben, dieses G, nicht wahr? Also ich habe Delta G ist gleich dE minus T mal dS plus P mal dV. Ja, und damit sehen wir also nicht wahr, was äquivalent ist. Wenn die Entropie des Gesamtsystems zunimmt, ist es äquivalent dazu, dass die Gibbsche freie Energie des Systems, das mich eigentlich interessiert, dass die abnimmt. Und das bedeutet also nicht wahr, in einem physikalischen Prozess wird diese Gibbsche freie Energie minimisiert und ist dann eben minimal, wenn man wiederum das thermodynamische Gleichgewicht erreicht haben. Auf der Seite 36 finden Sie dann eine Zusammenfassung dieser ganzen fundamentalen thermodynamischen Funktion, die wir jetzt hergeleitet haben. Also als allererstes ist natürlich nochmal die Energie, die immer versucht, ein Minimum anzunehmen. Und ja, dann in der letzten Zeile finden Sie immer noch, nicht wahr, den Ausdruck fürs Differential. Also das Differential für dE, nicht wahr, das ist ja nichts anderes als das gegeben durch diesen ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Dann, nicht wahr, für die Entropie, das folgt direkt daraus, haben wir auch hergeleitet, das Differential. Dann die Enthalpie, die eben definiert ist als E plus P mal V, die dann nicht mehr vom Volumen abhängt, sondern nur noch vom Druck. Schließlich die freie Energie F, die gegeben ist durch E minus T mal S. Und dann eben noch die Gibbsche freie Energie, die gegeben ist durch E minus T mal S plus P mal V. Ja, also diese Zusammenfassung hier ist wichtig. Man sollte also wissen, auswendig, von welchen verschiedenen Variablen diese verschiedenen thermodynamischen Funktionen abhängen. Und dann kann man auch ganz leicht rekonstruieren, nicht wahr, was die Bedeutung der verschiedenen partiellen Ableitungen ist. Also nochmal, was haben wir gemacht als vielleicht kleine Gedächtnisstütze? Ja, als erstes haben wir die freie Energie konstruiert und da haben wir sozusagen die allerunangenehmste Größe, die Entropie, ersetzt durch ihre konjugierte Variable, durch die Temperatur. Ja, also deshalb hängt die freie Energie von T, V und N ab. Dann als nächstes haben wir betrachtet die Enthalpie und haben da auch dann eine Größe, die noch relativ unangenehm ist zu kontrollieren, rausgeschmissen, nämlich das Volumen und sie ersetzt durch den Druck, nicht wahr? Und deshalb hängt also diese Enthalpie hängt ab von der Entropie, dem Druck und der Teilchenanzahl. Ja, jetzt, was uns noch ein bisschen stört, ist eben in der Enthalpie jetzt diese Abhängigkeit von S, beziehungsweise in der freien Energie F, diese Abhängigkeit von V. Und ja, da sozusagen beides bekommen wir eliminiert, eben in dieser freien Gibbschen Energie, E minus T mal S plus P mal dV, die jetzt eben nur von diesen sogenannten angenehmen thermodynamischen Größen abhängt, nämlich von der Temperatur, vom Druck und von der Teilchenanzahl. Als nächstes möchte ich eine alternative Definition der Entropie diskutieren. Auf der Seite 38 finden Sie diese Formel dafür. Das ist die Gleichung 12. Und die Formel lautet S gleich minus wieder die berühmte Boltzmann-Konstante mal die Summe über die Wahrscheinlichkeiten mal der Logarithmus dieser Wahrscheinlichkeiten. Ja, es hat ja ein Minuszeichen. Trotzdem ist die Entropie natürlich positiv, weil die Wahrscheinlichkeiten Pi sind alle kleiner 1 und damit ist der Logarithmus negativ. Im Zusammenhang mit der Thermodynamik ist es meistens so, dass dieses Pi die Wahrscheinlichkeit dafür darstellt, dass das System sich in einem gewissen quantenmechanischen Zustand I aufhält. Man kann für gewisse einfache Wahrscheinlichkeitsverteilungen zeigen, dass diese Definition äquivalent ist zu der ursprünglichen Definition von Boltzmann. Als nächstes möchte ich noch zeigen, dass auch mit dieser Definition die Entropie eine extensive Größe ist. Dazu betrachten wir wiederum zwei unabhängige Systeme A und B, die jeweils mit Wahrscheinlichkeiten PiA und PiB sich in verschiedenen quantenmechanischen Energieniveaus befinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kombinierte System jetzt natürlich in einem Zustand IJ ist, ist dann in diesem Fall einfach das Produkt der Wahrscheinlichkeit PiA mal PJB. Ja, wenn ich dann für dieses Produkt die Entropie ausrechne und dann ein paar einfache Umformungen mache, nicht wahr, ausnutze, dass Logarithmus von a mal b Logarithmus von a plus Logarithmus von b ist und dass die Summe über diese ganzen PIs oder PIAs oder PIBs, dass die 1 sein muss, dann in der Tat sehen Sie sofort, dass ich das gewünschte Ergebnis erhalte, also die Entropie des kombinierten Systems AB ist die Summe der Entropie vom System A und vom System B. Man kann sich jetzt auch fragen, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung diese Entropie maximiert. Ja, was muss man da machen? Man muss natürlich diesen Ausdruck, die Summe PI mal NPI, maximieren. Das heißt, man muss den Gradienten berechnen. Aber wir haben jetzt die Nebenbedingung, dass diese ganzen Wahrscheinlichkeiten sich auf 1 summieren müssen. Wir haben jetzt also kein normales Maximierungsproblem, sondern ein Maximierungsproblem unter Nebenbedingungen. Und für solche Maximierungsprobleme muss man bekanntlicherweise die Methode der Lagrange-Multiplikatoren verwenden. Wenn wir also nochmal bloß diesen Entropieausdruck maximieren würden, nicht wahr, dann müssten wir natürlich fordern, dass die ganzen partiellen Ableitungen nach sämtlichen PIs, dass die Null sind für diejenige Wahrscheinlichkeitsverteilung, eben die Entropie maximiert. Wenn wir die Nebenbedingungen haben, dann verändert sich diese Bedingung, dann muss der Gradient von der Größe, die wir minimisieren wollen, ein Parallel sein zu dem Gradienten der Nebenbedingungen. Und ja, ähnlich diese beiden Gradienten sind, die parallel sein müssen, also was die Projektion aufeinander ist, das wird eben durch diesen Lagrange-Multiplikator Lambda angegeben. Ja, wir haben also damit minus ln von pi minus 1 gleich Lambda. Ja, dieses minus ln von pi minus 1, nicht wahr, das ist einfach die partielle Ableitung von diesem Ausdruck pi mal ln pi nach pi. Und das Lambda, nicht wahr, Lambda mal 1, sozusagen steht da, weil 1 ist natürlich die partielle Ableitung einfach der Summe PIs nach einem bestimmten PI. Ja, dann gibt es natürlich da eine ganz triviale Lösung. Man sieht, nicht wahr, die PIs sind konstant und damit ist diejenige Wahrscheinlichkeitsverteilung, die also die Entropie maximiert, diejenige, wo alle Wahrscheinlichkeiten konstant sind. Die Konstante wiederum wird natürlich bestimmt durch die Normalisierungsbedingungen, dass also die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ist. Diese alternative Definition der Entropie ist sehr ähnlich zu einer anderen Art von Entropie, die oft in der Informationstheorie verwendet wird, nämlich die sogenannte Shannon Information Entropy, die Sie dann sehen auf Seite 39, Formel 13. Der einzigste Unterschied ist eigentlich, dass wir hier die Boltzmann-Konstante minus Kb ersetzt haben durch dieses Ks, was 1 über den Logarithmus von 2 ist. Ja, was hat diese Information-Entropie jetzt für eine Bedeutung? Wenn diese Größe einen hohen Wert hat, dann haben wir einen geringen Informationsgehalt oder man kann auch sagen viel Unordnung. Wenn wir dagegen einen kleinen Wert haben, dann haben wir einen hohen Informationsgehalt oder eine geringe Unordnung. Ja, eine Sache, die man sofort sieht zum Beispiel ist, dass, wenn wir uns vorstellen, also diese PIs sind typischerweise in diesem Zusammenhang die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass man irgendwelche bestimmten Buchstaben oder Wörter in einem Text findet. Jetzt ist es ja klar, dass wenn man einen Text verdoppelt, einfach nochmal sozusagen dasselbe sagt, nicht wahr, hat man keine neue Information gewonnen. Und das spiegelt sich auch sofort in dieser Formel wieder, weil, nicht wahr, wenn man den Text verdoppelt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man ein bestimmtes Wort findet, ändert sich nicht. Man findet das Wort zwar doppelt so häufig, aber die Wahrscheinlichkeit, es zu finden, nicht wahr, bleibt gleich. Was allerdings ein wichtiger Punkt ist, dass Korrelationen innerhalb von so einer Wahrscheinlichkeitsverteilung den Informationsgehalt reduzieren. Nehmen wir an, dass jetzt wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, die ich jetzt PIL nenne, die man schreiben kann als irgendwelche anfänglichen Wahrscheinlichkeiten mal einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Also wir haben eine erste Variable, die wir ahnen, und eine zweite b. Und nicht wahr, p von a, b ist dann eben die Gesamtwahrscheinlichkeit, also dass das System sich im Zustand AI und BL befindet. Dieses PBIA ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das System sich eben im Zustand BL befindet, unter der Voraussetzung, dass es im Zustand AI ist. Ja, jetzt, wenn also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung sich auf diese Art und Weise schreiben lässt, dann kann man auch da bestimmte Vereinfachungen machen, wenn man die Informationsentropie berechnet. Und das sind dann diese ersten Formeln, die dann zu der Gleichung 14 führen, auf der Seite 40. Ich habe jetzt also einfach hier wieder eben diese Definition eingesetzt und dann ein paar Manipulationen gemacht, also wo man wieder halt ausnützt, dass Logarithmus von a mal b, Logarithmus von a plus b ist, etc. Und ja, dann erhalte ich diese Formel 14, die jetzt im Moment vielleicht noch wenig aussagekräftig ist. Aber ich glaube, ein Beispiel kann diese Sache gut illustrieren. Nehmen wir jetzt also an, wir hätten zunächst mal Wahrscheinlichkeiten, die ich jetzt Q0 und Q1 nenne. Und das seien die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass es am Himmel entweder Wolken hat oder nicht Wolken hat. Und der Einfachheit halber nehme ich jetzt an, die Wahrscheinlichkeit sei jeweils 1/2. Ja, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die eben die Werte 1/2, 1/2 hat. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung hat natürlich eine Shannon Information Entropie, die dann gleich ist Ks mal ln2. Gut, als nächstes habe ich dann die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Also ich habe hier diese Größe, die ich jetzt C00 genannt habe. Nicht wahr? Die gibt mir die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass, wenn es keine Wolken hat, wenn A gleich No Clouds ist, dass es dann auch keine Niederschläge gibt. B ist gleich No Precipitation. Nicht wahr? Dafür wissen wir natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit 1. Es kann, wenn es keine Wolken am Himmel hat, kann es auch keine Niederschläge geben. Ja, die zweite bedingte Wahrscheinlichkeit ist dann dieses C10. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass, also wenn es keine Niederschläge hat, dass es dann, wenn es keine Wolken hat, dass es dann Niederschläge gibt. Und das ist natürlich nicht möglich. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit 0. Ja, und für diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, für diese bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung, die also die Werte 1 und 0 hat, da kann man wiederum diese Shannon Information Entropie ausrechnen. Und dann findet man sofort, dass da der Wert 0 ist, weil nicht wahr, wenn die Wahrscheinlichkeit 1 ist, dann ist der Logarithmus 0. Und wenn die Wahrscheinlichkeit 0 ist, ist der Faktor Pi 0. Also in beiden Fällen haben wir 0 und damit ist natürlich die Gesamtentropie auch gleich 0. Gut, ja, dann habe ich noch die zweiten bedingten Wahrscheinlichkeiten. Also wenn es Wolken hat, wenn A gleich Clouds ist, was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht regnet? Kann ich annehmen, das ist 1/2. Und genauso kann ich annehmen, wenn es wiederum Wolken hat, dass es trotzdem Niederschläge gibt, das sei die Wahrscheinlichkeit auch 1/2. Ja, auch dann für diese bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung kann ich wieder diese Shannon Information Entropie ausrechnen. Ich habe also 1/2, 1/2. Und wenn ich das abmache, dann bekomme ich eben dieses Ks mal den Logarithmus von 2. Gut, jetzt, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten, Entschuldigung, diese ganzen Entropien, die ich jetzt hier berechnet habe, die kann ich jetzt eben einsetzen in meine Gleichung 14 hier. Und das ist dann die erste Gleichung auf der Seite 41. Und ja, da sehen Sie, also ich habe da eben eingesetzt, nicht wahr, die Entropien von diesen zwei bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und dann, das gibt dann also, und dann schlüssel ich eben noch dieses S von A und dann bekomme ich Ks mal ln2/2 plus ln2. Ja, das sind alles positive Größen. Das heißt, wenn ich den ln2 jetzt nicht durch 2 teile, wenn ich einfach ln2 schreibe, dann ist das natürlich größer und dann ln2 plus ln2 ist ln4. Und ja, das mit SEMA, also diese Shannon Information Entropy, ist kleiner als dieser Wert KS von LN4, nicht wahr? Und das ist der Maximalwert, den man erhalten kann, nicht wahr? Wenn alle Wahrscheinlichkeiten gleich sind, dann bekommt man eben genau diesen Wert KS mal LN4. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet also, die Shannon Information Entropy von unserer Wahrscheinlichkeitsverteilung ist kleiner. Das heißt, unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung enthält irgendeine Information oder die enthält zumindest mehr Informationen als völlige Zufallszahlen. Ja, und in dem Fall, in der Tat, verstehen wir das. Die Information, die jetzt sozusagen in dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung enthalten ist, ist genau die, was natürlich für jeden trivial ist, nämlich dass, wenn es keine Wolken hat, dann kann es eben auch nicht regnen. Nicht wahr? Diese Information ist da in gewisser Weise versteckt und spiegelt sich eben dadurch wider, dass die Shannon Information Entropie kleiner ist als der Maximalwert. Zum Schluss möchte ich jetzt gerne noch zu den Hausaufgaben kommen, die Sie dann also in dieser Woche machen sollen. Ja, direkt anschließend an diese Shannon Information Entropie ist, glaube ich, eine ganz lustige Aufgabe auf Seite 43, wo Sie jetzt eben auch numerisch arbeiten müssen. Ich habe Ihnen da auf meiner Homepage also einen File zur Verfügung gestellt und der soll darstellen irgendwie die letzten 4 Pixel von einer Bilddatei. Und normalerweise sozusagen diese letzten Pixel sollten ja eigentlich einfach Noise sein, also eigentlich einfach gewisserweise Zufallszahlen. Jetzt kann man in solchen Pixeln natürlich irgendwelche Nachrichten verstecken und Sie sollen jetzt eben rausfinden, ob in diesen Pixels, ob da irgendeine Nachricht versteckt ist oder nicht. Ja, Sie können natürlich nicht rausfinden, was für eine Nachricht ist, aber Sie können mittels dieser Shannon Information Entropy rausfinden, einfach ob es eine Nachricht hat oder nicht. Ja, das wäre diese numerische Aufgabe auf Seite 43. Dann auf der Seite davor, Seite 42, gibt es auch noch eine ganz leichte Aufgabe, wo Sie also berechnen sollen, was für Wahrscheinlichkeitsverteilungen eine maximale Entropie ergeben. Da müssen Sie natürlich wieder mit dieser Methode der Lagrange-Multiplikatoren arbeiten, nicht wahr? Sie haben hier natürlich immer die übliche Bedingung, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf 1 normalisiert sein soll, aber zusätzlich haben Sie jetzt hier eben auch noch andere Nebenbedingungen. Diese anderen Nebenbedingungen kann man dann einfach auch mit zusätzlichen Lagrange-Multiplikatoren dazu packen. Ja, dann ich gehe jetzt rückwärts im Skript. Dann zusätzlich hat es noch Aufgaben auf der Seite 35, wo Sie zeigen sollen, dass die gewisse thermodynamischen Funktionen, freie Energie, Energieenthalpie etc., dass die entweder monoton zunehmen oder monoton abnehmen als Funktion von ja, thermodynamischen Größen, wie beispielsweise die Temperatur. Ja, hier vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, nicht wahr? Wenn man zeigen will, dass eine Funktion immer zunimmt, ist es natürlich gut, man schaut sich die Ableitung an und schaut dann, ob die eventuell positiv oder negativ ist. Ja, und die letzte Aufgabe hier ist dann ein Gummiband. Der ist mir schon ganz am Anfang im ganz einfachen Modell uns nur qualitativ angeschaut haben. Und hier sollen Sie jetzt dieses Gummiband jetzt ein bisschen quantitativer sich anschauen, mittels dem neuen Formalismus, den wir eben gelernt haben. Gut, damit bin ich am Ende mit meiner Vorlesung heute. Ich hoffe, das hat relativ gut geklappt und ich wäre froh übrigens auch, wenn ich von Ihnen Feedback bekommen würde.